Jetzt nach dem Sommer sollte es besser laufen bei der schwarz-roten Koalition. Aber beim Thema Wehrpflicht, da marschiert man nicht so geordnet. Das neue Wehrdienstmodell sorgt für Zoff. SPD und Union finden keine gemeinsame Linie vor der Debatte im Bundestag. Dabei drängt die Zeit für die Wehrtüchtigkeit im Sinne der NATO. Müssen mehr Soldaten verpflichtet werden. Und die könnten dann auch per Los gezogen werden, wenn sich nicht genügend Freiwillige finden. Eine Idee, die dem Bundesverteidigungsminister nicht so sehr schmeckt und die auch für Unruhe sorgt. Per Los zur Bundeswehr. Streit in der Koalition. Unser Thema jetzt.
Phoenix-Runde.
Schönen guten Abend, herzlich willkommen aus Berlin. Das sind meine Gäste. Thomas Erndl ist der verteidigungspolitische Sprecher der CDU-CSU-Fraktion. Er ist selber Leutnant der Reserve, war 1996 beim Einsatz bei der NATO-Friedenstruppe IFOR in Bosnien-Herzegowina und ist stellvertretender Präsident des Reservistenverbandes. Und er hat auch jetzt über das Gesetz, den Gesetzentwurf mit verhandelt. Ich begrüße Sören Pellmann. Er ist Co-Vorsitzender der Fraktion Die Linke und er hat Zivildienst geleistet in einem Kinderheim. Die Linke, die will die Wehrpflicht aus dem Grundgesetz ganz streichen. Christoph Schwennecke ist Politikchef und Mitglied der Chefredaktion von T-Online. Er hat selbst Wehrdienst geleistet und auch da seine Erfahrungen gemacht. Bascha Mika ist Publizistin, ehemalige Chefredakteurin der Frankfurter Rundschau und der Taz. Herr Erndl, was war da los? Gestern sollte es eine Pressekonferenz geben. Da sollte dann der Gesetzentwurf nochmal vorgestellt werden, bevor es dann in die Bundestagsdebatte geht. Auf einmal wurde abgesagt und es gab Unstimmigkeiten. Warum?
Das ist eine gute Frage, die zuvorderst an die SPD-Fraktion gerichtet werden kann. Aber insgesamt haben wir seit Wochen eine Arbeitsgruppe eingesetzt. Nach der Klausurtagung in Würzburg wollte man das Thema zwischen den Fraktionen nochmal aufgreifen und konzentriert schauen, ob es gemeinsame Schnittmengen, gemeinsame Linien gibt. Das haben wir gemacht und sind in dieser Arbeitsgruppe auch zu einem Konzept gekommen. Wir haben da wirklich sehr gut und sehr konzentriert zusammengearbeitet, sind zu einem Konzept gekommen. Das hatte dann auch die Billigung der Spitzen der Fraktionen. Und das wollten wir jetzt gestern, nachdem das auch nicht ganz so in zwei Sätzen erklärt werden kann, in einem Mediengespräch vorstellen. Nachdem wir die Fraktionen unterrichtet haben, bei der Unionsfraktion gab es da große Zustimmung. Bei der SPD-Fraktion sind da noch Fragen aufgetaucht und offen geblieben. Und deswegen hat man dann entschieden, dass man das Gespräch verschiebt. Und das ist sozusagen der eine Strang. Der andere ist natürlich das offizielle parlamentarische Verfahren, was planmäßig morgen beginnt mit der ersten Lesung und der Einbringung des Gesetzentwurfs der Regierung. Und dann geht es sozusagen im parlamentarischen Verfahren weiter, wo wir aber dann schon die Punkte dieser Arbeitsgruppe da einbringen werden.
Ein Punkt ist das Verfahren, dass es ab einer bestimmten Stufe ein Losverfahren gibt. Darüber gibt es ziemlich viel Aufregung. Ist das der Punkt, wo sich sozusagen der Streit daran entzündet hat? Röttgen hat so davon gesprochen, als stellvertretender Fraktionsvorsitzender, dass der Bundesverteidigungsminister sein eigenes Gesetz frontal torpediert. Das ist doch für eine Koalition, die miteinander arbeitet, schon, das ist doch schon ein heftiger Vorwurf.
Ja, da sind natürlich auch ein bisschen Emotionen im Spiel. Aber in der Sache haben wir natürlich ein Ziel, mehr Menschen für die Bundeswehr gewinnen, mehr Menschen militärisch ausbilden, die dann nachher die Reserve bilden. Und deswegen eint uns das Ziel. Und wir haben jetzt eine gute Verständigung auch für den Weg dahin. Da sind jetzt noch nicht vielleicht alle 100% hinter allen Details. Das ist auch eine komplexe Materie. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir diesen Rückhalt auch herstellen werden. Mhm. Sie haben das Losverfahren angesprochen. Wir nennen es jetzt Zufallsauswahl. Aber egal, wie der Begriff ist, ich verstehe, dass es im ersten Moment nicht sozusagen gedanklich mit dem Thema Gerechtigkeit zusammenpasst. Wenn man es mit kühlem Kopf durchdenkt, dann findet man meines Erachtens schon, dass das ein gangbarer und vor allem rechtssicherer Weg ist.
Da sprechen wir gleich noch mal genau über die Sache. Aber jetzt reden wir noch mal ganz kurz darüber, was für einen Eindruck das gemacht hat, Herr Schwennecke, für Sie als Politikbeobachter. Was war das da für ein Eindruck? Das ist so ein wichtiges Thema. Und dann ist sich die Koalition so kurz vor knapp, gibt es wieder Streit.
Ich kann Ihnen das nicht ersparen, Herr Erndl, aber das ist leider ein Muster, was uns in letzter Zeit bekannt oder was uns bekannt vorkommt durch Vorgänge ähnlicher Art. Wir erinnern uns an die gescheiterte Richterwahl, Verfassungsrichterwahl, wir erinnern uns sogar an die Wahl des Bundeskanzlers im Parlament. Also diese Koalition scheitert immer wieder an sich selbst. Ich konzediere, hier geht es darum, etwas erstmal ins parlamentarische Verfahren einzubringen. Dann geht es eben ins Verfahren, in die erste Lesung. Zugleich ist ja die Pressekonferenz gestern nicht abgesagt worden, weil die Mikrofonanlage nicht funktioniert hat, sondern weil es eben wirklich noch mal gehakt und gekantet hat. Offen gestanden, was da Boris Pistorius gestern geritten hat, habe ich bis jetzt noch nicht so ganz verstanden, weil nach meinem Dafürhalten ist er im Prinzip sehr nahe dran an der Position der Union hat wahrscheinlich von der SPD Fußfesseln schon seit dem Parteitag, wo ihm die Jusos Fußfesseln angelegt haben. Und gestern ist ihm, glaube ich, einfach mal die Hutschnur geplatzt. Anders kann ich mir das gar nicht erklären.
Mhm. Das ist aber natürlich nicht so ganz einfach. Also Frau Mika, wie sehen Sie es? War das jetzt, ist das klug zu sagen, also auf halber Strecke sozusagen? Oder sagen Sie, es ist vielleicht auch gar nicht so dramatisch, weil man kann das ja dann im Bundestag alles nochmal besprechen und auch ändern?
Ja, diese Chance hätte es gegeben. Deswegen verstehe ich auch nicht, dass es vorher dieses Theater gibt. Und dann muss ich das mal vorstellen. Ich meine, es geht um die Frage, gibt es einen verpflichtenden Wehrdienst? Werden junge Leute irgendwie so willkürlich per Losverfahren zur Bundeswehr geschickt? Also es ist ein extrem wichtiges Thema. Das verunsichert natürlich vor allen Dingen auch diejenigen, die es betrifft, die nämlich in dem Alter sind, dass sie demnächst gezogen werden können. Und sich dann zu zerstreiten, zumal, weil mir einige Sachen da so merkwürdig vorkommen. Also gerade weil es ja erst der Beginn des parlamentarischen Verfahrens ist, hätte man ja viele Unstimmigkeiten auch dahin auslagern können. Warum ist das nicht passiert? Warum gibt es schon vorher ein Gutachten von der CDU/CSU, wo es heißt, Losverfahren, alles gut, kein Problem mit der Verfassung und so. Also das sind Ungereimtheiten, wo ich denke, das muss nicht sein, und dann ist der Streit auch ein Stück vorprogrammiert, und das ist im Blick auf die Vergangenheit, die wir in der Regierung haben, ziemlich dumm.
Die noch nicht so alt ist, die Regierung eigentlich, noch nicht so lange am Amt. Herr Pellmann, also die Opposition kann es sich da ja vielleicht leicht machen. Sie lehnen den Wehrpflicht grundsätzlich ab, aber trotzdem muss es ja eine Antwort auch geben, auch auf die Aufgaben, die es jetzt gibt seit der Zeitenwende, wo klar ist, es werden mehr Soldaten gebraucht. Welche Antwort haben Sie denn als Linke, um die Verteidigungsfähigkeit dieses Landes herzustellen?
Also zunächst gestatten Sie mir zumindest einen Satz zur Frage auch, wie wir als Opposition diesen Beginn des parlamentarischen Verfahrens gerade erleben. Ich bin mit Begrifflichkeiten immer sehr zurückhaltend, aber es erinnert eher an Chaostage, dass offensichtlich die eine Fraktion von der anderen nicht weiß. Und wir leben in einer Demokratie, wo man Oppositionsrechte dahingehend ernst nehmen muss und nicht 24 Stunden vor der Debatte im Deutschen Bundestag die Opposition bis zuletzt im Unklaren gelassen hat, was ist denn eigentlich der Gegenstand? Und wir hatten gehofft, dass in dem Pressestatement dazu was kommt, und es reiht sich ja ein in weitere Dinge. Sie haben die Kanzlerwahl angesprochen, ich könnte das Rentenpaket benennen, die Debatte zum Bürgergeld. Also es gibt ja vieles, wo cura publicum im Deutschen Bundestag beziehungsweise unter Ausschluss der Opposition, es wird auch im geheimen Kämmerlein über Wahlrecht gerade diskutiert, wo Verfahrensgrundsätze außer Acht gelassen werden. Und wir sagen sehr klar, die Bundeswehr wird gebraucht als Verteidigungsarmee, um Ihre Eingangsfrage auch zu beantworten, um das Land zu verteidigen. Wir brauchen keine Armee, die wehrfähig im Sinne von Auslandseinsätzen ist. Das lehnen wir als Linke sehr klar ab. Und wir sagen auch, wir brauchen keinen Zwangsdienst.
Aber da gehen die Dinge ein bisschen durcheinander, Herr Pellmann. Die Wehrpflicht war noch nie für Auslandseinsätze da, jedenfalls nicht out of area, sondern sie ist zur Bündnis- und Landesverteidigung da. Und die Bedrohungslage ist, glaube ich, da sind wir uns, glaube ich, einig, die hat sich stark verändert. Also, und ehrlich gesagt befinden Sie sich da in einer, finde ich, unseligen Allianz mit der AfD, so zu tun, als würde die Wehrpflicht oder der Wehrdienst jetzt als erste Stufe freiwilliger Wehrdienst wieder erwogen, um Rekruten in Auslandseinsätze zu schicken. Das ist nicht der Fall. Das war auch noch nie der Fall übrigens. Und vielleicht ein Punkt noch, wenn ich das ergänzen darf. Es hat sich sehr angeboten, und Sie haben auch wirklich großen Erfolg gehabt mit dem Begriff, den Sie geprägt haben, Lotto-Wehrpflicht. Ich würde trotzdem dafür plädieren, bei diesem Thema mehr Ernsthaftigkeit an den Tag zu legen, auch nicht dieser Vergleich mit den Hungerspielen von den Tributen von Panem und solche Sachen. Ein Wort zum Losverfahren.
Erklären wir es einfach mal, ja, wie die
also Stufen es ist da so, sind. Wenn nicht genug Freiwillige da sind, Sie korrigieren mich, wenn ich es falsch referiere, dann wird ausgelost, dass zusätzliche Rekruten gemustert werden. Da muss man wahrscheinlich, wenn man, ich greife mal eine Zahl, wenn man 5.000 zusätzliche braucht, muss man wahrscheinlich 15.000 auslosen, weil genau. Die einen sind nicht dienstfähig und die anderen sind unabkömmlich in ihren Berufsverpflichtungen. So. Das Losverfahren kann man sehr leicht verhunepiepeln. Aber ich will nur mal darauf hinweisen, es ist in Deutschland so, wenn nicht genug Schöffen freiwillig gefunden werden, dann hat die Kommune das Recht, per Zufall weitere Schöffen zwangs zu verpflichten. So, das ist jetzt klar, nicht ja, ganz
schwendig.
Also dieses, doch, natürlich passiert das.
Das ist doch ein komplett falsches Beispiel.
Nein, ich will nur sagen, ich will damit. Nein, das ist kein falsches Beispiel von Mika. Das ist der Mechanismus, den ich dabei erklären möchte. Dass nicht automatisch damit eine. Ja, das Gerechtigkeitsgefühl ist tangiert, das geht uns doch allen so, das hat Herr Erndl doch auch gerade gesagt. Aber zu sagen, das kann überhaupt nicht funktionieren, das stimmt einfach nicht. Das stimmt einfach nicht. Aber das ist übrigens, so wenn ich das richtig gelesen habe, auch in den 60er Jahren schon angewandt worden bei
also
der Wehrpflicht.
Also dieses Zufallsverfahren in der zweiten Stufe, also wenn es nicht genug gibt, die sich vorher, die Männer, die den Fragebogen bekommen haben, dann gibt es eine dritte Stufe, falls es eine Bedarfswehrpflicht geben muss. Ja. Und auch das müsste nochmal im Bundestag besprochen werden. Und die vierte Stufe wäre dann immer noch nicht genug werden. Das wäre dann die allgemeine Wehrpflicht im Spannungsfall, im Verteidigungsfall, die auch nur mit 2/3 Mehrheit dann entschieden werden kann. Trotzdem, warum? Man merkt ja, dass dieser Begriff Losverfahren, dass das für Unruhe sorgt. Also ist das ein Punkt, wo Sie auch die Stimmung in der Bevölkerung falsch einschätzen? Weil die Mehrheit der jungen Menschen ist genau gegen diesen Dienst.
Ja, ich glaube, man muss tatsächlich ein paar Dinge auseinanderhalten und vielleicht nochmal mit einer Gegenüberstellung das Ganze auch betrachten. Im Jahr 2010, das letzte Jahr der allgemeinen Wehrpflicht, haben wir 13% eines Jahrgangs eingezogen. Wie sind diese 13% ausgewählt worden? Man hat sozusagen sich gewunden über Tauglichkeitsgrade, Eignungen, 1000 Ausnahmen. Am Schluss ist es eine Entscheidung von Behörden, ob jemand eingezogen wird oder nicht, mit sagen wir, viel Willkür und auch Zufall dabei. Und das muss man gegenüberstellen, diesen Fall, eben dem Prinzip, das wir jetzt auf den Tisch gelegt haben, dass man aus einem ganzen Jahrgang, 350.000 Männer zum Beispiel, eine Summe, ich nenne jetzt einfach mal 50.000, auswählt nach einem gerechten Verfahren, das allen sozusagen die gleiche Chance bietet, gezogen oder nicht gezogen zu werden. Und wenn man diesen Vergleich nimmt, 13% irgendwie durch Behörden Vorgehen ausgewählt und eben ein gerechten Verfahren, was per Zufall aus einem Jahrgang die nötige Anzahl herausfiltert, dann kann man schon nachvollziehen, dass das zum einen keine leichte Frage ist, aber tatsächlich ein gerechteres Verfahren. Es muss natürlich transparent sein, es muss technisch einwandfrei aufgesetzt sein, aber es ist am Schluss ein guter und gerechter Weg, zum Ziel zu kommen.
Ja, es gab von 1960 bis 1965 schon mal ein Losverfahren bei der Bundeswehr. Frau Mika, was finden Sie daran so schlecht, an diesem Zufallsverfahren?
Also, Sie haben ja eben einen wichtigen Punkt angesprochen, Herr Erndl, nämlich die Probleme, die es gab, als es noch eine Wehrpflicht in der Bundesrepublik gab, bevor sie abgeschafft wurde 2011. Und es gab ja gute Gründe, warum sie abgeschafft worden ist. Nämlich genau dieses Problem, wie stellt man Wehrgerechtigkeit her? Und da gab es Verfassungsbeschwerden und da gab es alles Mögliche. Das war mit ein Hauptgrund zu sagen, wir machen es auf einer anderen Basis. Das Losverfahren ist in meinen Augen kein bisschen gerechter als vorher. Es ist genauso willkürlich. Und was ich daran ehrlich gesagt auch so echt merkwürdig finde, es kommt doch dem, was eine Bundeswehr, wenn man denn schon sagt, wir brauchen eine Bundeswehr für Verteidigung, und da sind ja selbst Sie auf derselben Seite, wir brauchen eine Bundeswehr für Verteidigung, dann brauchen wir inzwischen Spezialisten. Wir brauchen keine Wehrpflicht, wir brauchen keinen Grundwehrdienst von Leuten, die dort eigentlich nicht hinwollen, die möglicherweise nicht qualifiziert sind. Und außerdem haben alle Studien bisher gezeigt, dass ein verpflichtender Wehrdienst ineffektiv ist, zu teuer ist und nicht das bringt, was man braucht.
Aber um die Wehrpflicht in den Verpflichtendienst geht es ja im Moment noch nicht. Aber ich würde ganz gerne Herrn Pollmann noch mal dazu. Herr Pellmer, was ist das? Also Sie haben ja diesen Vergleich gebracht mit Tribute von Panem, die Spiele. Also ist das, also warum, was stört Sie da so ran, wenn man sagt, man schaut per Zufall, wer dann möglicherweise.
Also es sind zumindest zwei Dinge. Also es ist für uns als Linke sehr klar, es ist die Vorstufe, wieder zu einem verpflichtenden Wehrdienst zu kommen, der nicht abgeschafft, sondern 2011 nur ausgesetzt ist. Das heißt, er kann wieder eingesetzt werden ohne Grundgesetzänderung. Das ist das Erste, wo wir sehr klar sagen, das genau wollen wir nicht. Wir wollen keinen Zwangs- und wir wollen keinen verpflichtenden Wehrdienst haben. Und das Verfahren, was jetzt, wir haben das Lotterie genannt, weil eine Lotterie ist etwas, was man per Zufall nicht beeinflussen kann, sondern es passiert einfach. Könnte man jetzt in die Wahrscheinlichkeitsrechnung reingehen, was das konkret bedeutet. Und es gibt Rechtsgutachten, die sehr klar sagen, dass genau dieses Verfahren sowohl verfassungsrechtlich als auch generell rechtlich so problematisch und angreifbar ist. Das Wort Wehrgerechtigkeit ist ja schon genannt worden, was damit eben nicht mehr vereinbar ist. Und Institutionen wie zum Beispiel Greenpeace, die vielleicht jetzt nicht in Rede stehend sind, dass sie sich groß in politische, in dieser Richtung Debatten einmischen, haben klar gesagt, diese Idee halten sie für verfassungswidrig. Und was wir nicht tun sollten, dass wir bereits von Beginn an sagen, ein offensichtlich oder zumindest mit mehrheitlich Verfassungswidrigkeit bedachter Vorschlag sollte vielleicht nochmal geprüft werden, aber vielleicht gehen sie ja noch in sich.
Aber warum schafft man es nicht, die Bundeswehr so attraktiv zu machen, dass sie davon ausgehen können, dass sie genug Freiwillige bekommen?
Ja, deswegen ist es wichtig, die Dinge einzuordnen. Wir haben eine Profi-Armee aus hauptsächlich Soldaten auf Zeit und Berufssoldaten. Zum einen, die wir seit langem aufwachsen wollen und es gelingt uns bisher nicht, diesen Aufwuchs zu bewerkstelligen.
Warum nicht?
Naja, warum nicht? Weil sich am Schluss nicht genügend Menschen mit diesem Berufsbild identifizieren. Vielleicht, weil nicht genügend Menschen auch Kontakt zu diesem Berufsfeld, zu diesem Berufsbild bekommen. Und das ist ein wichtiger Aspekt des Wehrdienstes, eben auch diesen Kontakt wiederherzustellen. Es ist so ein bisschen Wohlfall zu sagen, ja, wir wollen das nicht. Am Schluss haben wir eine Aufgabe, nämlich die Sicherheit dieses Landes sicherzustellen. Und dazu brauchen wir eine Bundeswehr in einer notwendigen Größe. Und wir sprechen ja jetzt über eine Stufe, wo wir feststellen mussten, dass es mit dem Freiwilligendienst nicht funktioniert, dass wir weder genügend Zeitsoldaten, Berufssoldaten haben, noch genügend Freiwillige sich gefunden haben.
Ein Problem liegt aber wahrscheinlich auch
an der Frage geht es ja bei dem Thema Zufallsauswahl.
Aber die Bundeswehr schafft es ja noch nicht mal, die Menschen, die mal da waren, also wieder in Kontakt mit denen zu treten, wie jemand wie Herr Schwennecke, der Obergefreiter wurde. Und
ja. Und ich weiß nicht, ob die Bundeswehr mit mir noch in Kontakt treten könnte, wenn sie
ja,
es wollte.
Nee, das Problem ist ja, dass man gar nicht über die Daten verfügt, derjenigen, ja. Dass, die mal gedient haben, die mal die Ausbildung gemacht haben. Das wäre ja eine Möglichkeit, wo man ansetzen könnte. Herr Schwennecke, würden Sie sagen, aus Ihrer Zeit bei der Bundeswehr, das ist so attraktiv, dass Sie sagen, ja, junge Leute, geht dahin?
Also, das ist keine Wohlfühlveranstaltung, auch kein Wellnessurlaub, den ich dazu gebracht habe. Und ich habe auch viel Zeit einfach totgeschlagen. So, das gehört zur Wahrheit. Trotzdem bin ich fest davon überzeugt, dass es damals notwendig war und auch wieder notwendig sein wird. Und dass diese ganze Diskussion um den Freiwilligen, während sie nur eine Zwischenstufe ist, weil die Bedrohungslage wird absehbar weiter zunehmen. Wir haben heute die Entscheidung des Verteidigungsministers, Eurofighter an die polnische Grenze, also an die Ostflanke der NATO zu verlegen. Wir haben Grenzverletzungen russischer Jets im Ostseeraum. Bei den Drohnen weiß man es nicht genau, aber die Vermutung ist zumindest legitim, dass auch da Russland eine Rolle spielt. Also ich glaube, das ist eine Übergangsdiskussion. Und wissen Sie, was mich bei der Diskussion stört? Und nochmal, es war jetzt nicht die schönste Zeit meines Lebens, um das klipp und klar zu sagen.
Sind Sie eigentlich freiwillig hingegangen?
Ja, ich bin freiwillig hingegangen, okay. Ja. Ich hätte ja auch verweigern können, natürlich. Also wie Herr Pellmann auch, die Möglichkeit hätte ja bestanden.
Die weiter besteht.
Aber ich glaube, dass man an dieser Notwendigkeit nicht mehr vorbeikommen wird. Niemand findet das toll. Das finden auch Eltern übrigens nicht toll, die Söhne haben, die dann sagen, oh, was ist denn dann für den Fall? Ja, aber wir haben uns das nicht ausgesucht. Und es ist auch niemand, weder Herr Erndl noch der Verteidigungsminister, machen das, um irgendwelche jungen Menschen zu schikanieren, sondern weil die Bedrohungslage eine andere geworden ist. Und das Problem ist mental, dass wir das noch nicht so richtig verstoffwechselt haben. Der Bundeskanzler, der vorige Bundeskanzler, hat gesagt, es ist Zeitenwende, aber für euch ändert sich nichts. Und das stimmt eben genau nicht.
Herr Pellmer, was finden Sie denn, was sich ändern müsste angesichts dieser Bedrohungslage?
Also wir haben ja zumindest die Situation, wenn man mal rückblickend, ich bin jetzt 8 Jahre im Deutschen Bundestag, in diesen 8 Jahren Haushaltsdebatte habe ich jedes Jahr erlebt, dass insbesondere der Verteidigungs- und Wehretat aufgewachsen ist, alle anderen sind eingeschmolzen worden zum Großteil, das ist eine Entwicklung. Und wenn man sich dann mal den europäischen Vergleich anschaut innerhalb der Europäischen Union, 18 Mitgliedstaaten haben keinen Wehrdienst und kommen trotzdem zu einer Verteidigungsarmee, wenn man vielleicht den Vergleich mit Frankreich mal nimmt und nur die Verteidigungs- und Wehrdienstkosten oder die Wehretatkosten anschaut, kommen die mit der Hälfte des Geldes klar. Und keiner in Frankreich würde behaupten, dass die französische Armee nicht verteidigungsfähig und bereit ist. Die Fragen, die wir an die Bundesregierung gestellt hatten und haben, blieben mir in der Regel unbeantwortet. Also zum einen, was konkrete Bedrohungslage betrifft, aber auch zum anderen, was ist denn mit dem Geld passiert? Wo sind denn Beratungsleistungen gegebenenfalls exorbitant aus dem Ruder gelaufen? Das sind ja alles Dinge, die man auch zumindest kritisch hinterfragen muss. Und solange es da keine Antworten gibt, bleiben wir weiter kritisch.
Aber hat das eine jetzt unmittelbar mit dem anderen zu tun? Ja. Also die Frage von Wehrpflicht mit den Kosten, die Sie jetzt ins Feld geführt haben, bringe ich nicht überein. Also klar ist, es Personal und Material muss aufgestockt werden. Sind wir da einig oder sind wir da nicht einig?
Die Frage ist, wie viel Personal brauchen wir denn eigentlich? Wir haben jetzt knapp 200.000 Soldatinnen und Soldaten.
180.000 leider nur, es müssten 200.000 sein.
Es sind 182.000, in Auslandseinsätzen sind es etwa derzeit 905 oder 906. Das dazu. Also es ist also nicht so einfach nur zurückzuziehen. Aber es kostet natürlich auch Geld. Und die Frage, die zum Beispiel unbeantwortet geblieben ist, die wir an die Bundesregierung gestellt haben. Was heißt denn das, wenn man jetzt die Wehrpflicht wieder einsetzen würde? Die Kreiswehrersatzämter und alle Strukturen sind 2011 genauso mit abgewickelt worden. Die Strukturen sind nicht da. Es fehlen 20.000 Offiziere und Unteroffiziere, die für die Ausbildung, weil das sind in der Regel Menschen, die dann kommen würden, die keine Ausbildung haben, militärischer Art. Das heißt, 20.000 Leute fehlen. Wie wollen Sie das denn logistisch machen? Und die Bundeswehr hat es nicht geschafft, in den letzten 10 Jahren wirklich Defizite abzubauen. Und jetzt wollen Sie mir erklären mit dem Gesetzentwurf, dass in 365 Tagen sind Sie in der Lage dann sind, oder das Bundesministerium der Verteidigung in der Lage ist, wieder diese Strukturen aufzubauen und wirklich eine Wehrpflicht so umzusetzen, auch rein logistisch. Ich glaube das ehrlicherweise nicht.
Sie müssten eigentlich, Herr Erndl, froh sein, dass Sie erst mal auf Freiwilligkeit setzen können und nicht sich zu viele Leute gleichzeitig melden, nämlich aus genau den Gründen, die eben aufgezählt worden sind. Und wenn Sie dann weiter überlegen, ob es denn zu einem verpflichtenden Dienst kommen können, dann haben Sie vielleicht auch die Strukturen. Und ich finde aber, Sie haben die Frage von Anke Plättner, warum gehen eigentlich nicht so viele Leute freiwillig zum Bund? Die haben sie einfach so weggewischt. Das ist aber eine entscheidende Frage. Denn wenn wir von Freiwilligkeit reden, dann heißt das, der Arbeitgeber Bundeswehr muss etwas bieten. Und ich meine, das, was Sie erzählen, Herr Schwenningen, nun sind Sie freiwillig dahin gegangen, selber schuld.
Wer sich 2 Jahre verpflichtet, bekommt einen Einstiegssold von 2.700 Euro brutto. Ist ja für jemanden ganz Junges jetzt nicht ganz so wenig.
Das ist nicht ganz so wenig. Aber es geht ja darum, welche Ausbildung werden angeboten. In dem Paket sind ja auch solche Ansätze drin, was die Bundeswehr bieten will. Und dennoch, wenn man sich den Arbeitsmarkt anschaut, steht die Bundeswehr natürlich in Konkurrenz zu vielen anderen Arbeitgebern. Und dann muss sie sich das schon überlegen. Und ich bin überzeugt davon, dass von dem Moment an, wo die Bundeswehr als Arbeitgeber attraktiv ist, wo genau das nicht passiert, was Herr Schwenicke beschreibt, und ich meine, was in den letzten Jahren an Strukturen sozusagen verbessert worden ist, ist regelrecht lächerlich in der Bundeswehr. Also das ist eigentlich
sehr schön. Also, wie wollen Sie es schaffen, innerhalb von einem Jahr Strukturen aufzubauen?
Die Frage fehlender Strukturen, die müssen wir zur Kenntnis nehmen, aber das ist ja kein Argument, dass wir nicht das machen, was wir jetzt machen müssen. Und das ist abgeleitet aus der Sicherheitslage und weil es die Strukturen nicht mehr gibt, deswegen müssen wir sie aufbauen. Und deswegen bauen wir auch die Kapazitäten, die Ausbildungskapazitäten, die Infrastruktur für diesen neuen Wehrdienst auf. Es gibt bereits einen freiwilligen Wehrdienst, der auch gut genutzt wird mit einer Größenordnung bis zu 15.000, ich nenne es mal Ausbildungsplätzen pro Jahr, und auf dem wollen wir aufsetzen und dann langsam aufwachsen. Das ist also nichts, was wir ins Blaue hinein einfach starten, sondern wir starten mit einer bestehenden Grundlage. Und von da an wachsen wir das jedes Jahr auf, und das ist ein gut durchdachter Plan. Und wir sind ja selbstverständlich in der Freiwilligkeit. Ja, die Bundeswehr ist ein attraktiver Arbeitgeber.
Sie wollen doch übernächstes Jahr schon die Leute einziehen.
Aber genauso, naja, wir ziehen ständig Leute ein, aber der Einziehen ist ja nicht der richtige Begriff, sondern wir bieten ständig die Möglichkeit, freiwillig Wehrdienst zu leisten. Das hat es in den letzten Jahren gegeben und wird es auch im nächsten Jahr geben.
Die Umsetzung
in
des Gesetzes sollte
auf Basis des neuen Gesetzes. Und das ist attraktiv, aber so wie jedes andere Unternehmen auch Schwierigkeiten hat, Mitarbeiter zu finden, so hat natürlich die Bundeswehr im Wettbewerb, im Arbeitsmarkt natürlich auch Schwierigkeiten, all ihre Stellen zu besetzen. Und das kann uns im Gegensatz zu einem Unternehmen nicht egal sein, weil das ein wichtiges Element unserer Abschreckungsfähigkeit ist. Und bei diesem Wehrdienst, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, es geht nicht darum, dass wir Leute rekrutieren, die dann irgendwo hingeschickt werden. Es geht, und das ist auch eine mentale Frage, die wir zusammenbringen müssen, es geht um unsere Abschreckungsfähigkeit. Und je stärker wir aufgesetzt sind, das heißt, je mehr Menschen sich tatsächlich entscheiden, militärisch sich ausbilden zu lassen, desto kleiner wird die Wahrscheinlichkeit, dass wir überhaupt in eine Situation kommen, wo wir über einen Einsatz nachdenken müssen.
Aber ist das Problem, das eine vielleicht die Attraktivität der Bundeswehr, aber nicht das andere, nicht gerade angesichts der Bedrohungslage die Furcht, tatsächlich in einem Konflikt zu kommen und tatsächlich wie die junge Ukrainer an der Front zu sein? Ist das nicht der Punkt, den man mal ehrlicher diskutieren müsste?
Ja, so ist es. Deswegen habe ich ja an die Mentalität appelliert, wir haben den Schalter noch nicht umgelegt als Gesellschaft. Das haben wir noch nicht durchgängig verstanden. Und deswegen kann die Bundeswehr so attraktiv sein, wie sie will. Es gab mal eine Verteidigungsministerin, die hat Flachbildschirme in die Gemeinschaftsstuben und Kindertagesstätten und ich weiß nicht was. Das kannst du alles machen. Der Punkt ist dieses schwedische Modell. Ich bin deswegen relativ entspannt, weil ich glaube, die Zeitläufe werden bei der Wehrpflicht am Ende und uns zur Wehrpflicht führen. Das ist eine Übergangslösung. Aber dieses schwedische Modell, was ja die Grundlage dieses Freiwilligenwerks, funktioniert in Deutschland nicht, weil Schweden anders tickt. Deswegen konnte Schweden auch eine andere Corona-Politik machen. Aber so funktioniert leider.
Und Sie möchten, Herr Schwenicke, dass wir jetzt alle Sicherheit nur
militärisch diskutieren. Frau Mika, Sie tun so, als würde ich irgendwie der böse Schwenicke, der möchte hier arme junge Menschen um ihre Jugend bringen.
Das würde ich mir nie erlauben.
Es ist nur, ich würde mir die Welt sehr anders wünschen. Wirklich, ich würde sie mir sehr anders wünschen, aber sie ist, wie sie ist. Und das liegt nicht in unserer Macht, zu sagen, wir malen sie uns jetzt anders.
Nein,
wir können sie uns anders malen,
aber sie ist
eben so.
Weil Sie sagen, es geht um einen Mentalitätswechsel.
Vielleicht
liegt das Problem ja darin, dass gerade die jungen Leute, die Sie eigentlich gewinnen wollen, und zwar, dass sie freiwillig und selbstbestimmt zur Bundeswehr gehen und dann auch bereit sind, die Risiken dieses Jobs...
Soll ich Ihnen dazu...
Darf ich mal ausreden?
Ja,
danke. Wenn Sie das wollen, dann müssen Sie vielleicht auch um Glaubwürdigkeit werben. Und ich habe den Eindruck, so wie die Regierung daherkommt, so wie die Ansprache an junge Leute ist, so wie von einem Bedrohungsszenario die Rede ist, ohne gleichzeitig immer zu sagen, eigentlich müssten wir aber parallel auch für Frieden sorgen, also versuchen, Friedensstrukturen parallel aufzubauen. Das ist, glaube ich, ein Punkt, wo viele junge Leute sagen,
das können Sie doch dieser Regierung nicht absprechen, dass sie sich auf allen Wegen, auf allen Kanälen für ein friedliches Europa einsetzt. Aber wir müssen nun mal die Realität zur Kenntnis nehmen, dass wir in Moskau immer ansitzen haben.
Es wird aber als ein Stück Militarisierung empfunden.
Wäre es denn dann?
Das ist doch keine Militarisierung, wenn wir uns einfach wehrhaft aufstellen, damit niemand auf die Idee kommt, uns herauszufordern. Das ist ein Selbstverständnis, die Grundaufgabe eines Staates, genau diese Sicherheit zu gewährleisten. Und je stärker wir aufgestellt sind, desto weniger werden wir herausgefordert werden. Die Tatsache, dass wir jeden Tag herausgefordert werden, ist auch durch unsere Schwäche begründet. Und deswegen müssen wir jetzt daran arbeiten, dass wir diese Schwächephase überwinden und wieder Stärke ausstrahlen.
Aber wäre es denn dann sinnvoll, Herr Pellmann, zu sagen, okay, dann gibt es ein Gesellschaftsjahr für alle, da könnte man ja auch Friedensinitiativen, all das, da könnte man ja auch sinnvolle Arbeit vielleicht
leisten.
Wäre das nicht das, wo man sagen würde, dann hat man ja, wie er schon gesagt, den Schalter umgelegt, aber jeder kann in seiner Art dann.
Wir haben ja das Instrument des Freiwilligendienstes jetzt schon in Deutschland, der auch für zivile Dinge eingerichtet worden ist. Der ist nur im Vergleich zu den Zahlen, die wir gerade gehört haben, was Wehrsold betrifft, wenig attraktiv. Wir hatten im Deutschen Bundestag dazu eine Petition. Über 100.000 haben diese mitgezeichnet. Es gab dazu eine öffentliche Anhörung, wo es darum ging, ob man das Taschengeld erhöht, ob man gegebenenfalls über Freifahrt im öffentlichen Nahverkehr nachdenkt, um die Attraktivität für Freiwilligendienste.
Das sind ja so knapp 400 Euro oder sowas, ne?
Nicht mal ganz. Ja. Und die Fahrkarte gibt es nicht on top. Das sind alles Dinge. Auch Attraktivität für solche Dinge deutlich mehr zu erhöhen. Dann könnte man sagen, es gibt auch ernstzunehmende andere Angebote. Und von daher glaube ich, wäre das ein erster Schritt, auch dort einen Ausgleich zu finden. Wenn wir darüber reden, gesellschaftliches Engagement zu fördern, Demokratie zu fördern, dann ist das ein Ansatz. Und da hat sowohl die jetzige Bundesregierung viele Leerstellen als auch die Vorgängerbundesregierung, die da viel gegen die Wand gefahren
hat. Ja, aber dann wäre doch dann sinnvoll zu sagen, okay, dann gibt es letztendlich vielleicht eine Wehrpflicht und dann auch wieder einen Zivildienst.
Nein, es gibt ja einen Freiwilligendienst und der ist eben, wäre ja attraktiver, würde ja viel mehr genutzt werden. Und das ist eben der Unterschied. Es ist kein Zwangsdienst, es ist kein verpflichtender Dienst. Junge Menschen entscheiden sich sehr bewusst, gesellschaftspolitisch engagiert, ökologisch etwas für diese Gesellschaft, für dieses Land zu tun. Sie tun das freiwillig, auch unter Rücksicht oder Nicht-Rücksichtnahme der persönlichen Verhältnisse. Leider ist die Situation, dass diesen Freiwilligendienst meist nur Jugendliche und junge Erwachsene machen können, wo das Elternhaus ja einen entsprechenden finanziellen Background hat. Das ist eine Ungerechtigkeit und da muss man ran.
Wäre das eine Möglichkeit, dass man sagt, dann das Gesellschaftsjahr, wie es ja auch gefordert wird teilweise, einzuführen, dann hätte man ja auf allen Ebenen.
Ich habe dafür im Prinzip hohe Sympathie und trotzdem war es, glaube ich, politisch ein Fehler von Bundeskanzler Friedrich Merz, dieses Thema Gesellschaftsjahr in einer Talksendung am Sonntagabend aufzumachen. Dafür braucht es eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag, weil dann muss wirklich das Grundgesetz geändert werden. Mhm. Und ob das in der Situation jetzt so hilfreich ist, man merkt ja auch, Herr Pellmann weicht da etwas aus, geht auf die freiwilligen sozialen Jahre und weicht der Frage.
Es wird einen solchen Zwangsdienst mit uns nicht geben. So,
also insofern brauchen wir darüber nicht zu reden. Haben wir abgehakt hiermit, würde ich sagen. Ja, so.
Aber grundsätzlich steht das eine dem anderen nicht entgegen und in unserer Programmatik ist ja auch angelegt, dass wir das weiterentwickeln wollen zu einem Gesellschaftsdienst. Aber jetzt müssen wir halt den Rechtsrahmen nehmen, der vorhanden ist. Deswegen ist auch die Frage Männer, Frauen keine, die jetzt auf dem Tisch liegt, weil eben die grundgesetzliche Regelung das für Männer vorsieht. Das können wir nicht ändern. Deswegen müssen wir tatsächlich eben mit dem zurechtkommen, was an Rechtsrahmen vorhanden ist. Und deswegen fokussiert sich das Ganze auf die Männer. Aber
finden Sie das richtig?
Ja, das steht jetzt nicht zur Frage, ob ich das richtig
finde. Aber das würde mich schon interessieren.
Ich persönlich kann mir vorstellen, dass wir es weiterentwickeln zu einem Gesellschaftsdienst, der für alle gilt. Im Übrigen auch für Menschen, die hier wohnen, die keine deutsche Staatsbürgerschaft haben. Und dann hätten wir ein Modell, was alle mit einschließt. Das wäre sicher gut, wenn wir uns dahin entwickeln. Aber so weit sind wir nicht. Und deswegen müssen wir das machen, was aus der militärischen Sicht notwendig ist und sozusagen diese Schritte vorwegnehmen. Und wir verbinden aber trotzdem die Freiwilligendienste auf der zivilen Seite mit dem Wehrdienst, weil wir ja jetzt alle jungen Menschen anschreiben. Und in diesem Anschreiben eben auch einen Hinweis auf die Möglichkeiten, weiterem Engagement zu geben. Und auch in diesem Online-Fragebogen wird es hinterlegt werden, sodass es eine Verbindung gibt und sozusagen eine Werbung für diese Freiwilligendienste, für alle, die sich nicht für einen Dienst in der Bundeswehr entscheiden.
Da können sich ja dann auch die Frauen freiwillig melden.
Genau, ich finde es völlig richtig, dass sich Frauen auch freiwillig zur Bundeswehr melden können, wenn sie das wollen. Nur ein Zwangsdienst ist für Männer wie für Frauen, finde ich, in einer Gesellschaft wie unserer, das ist nicht der richtige Weg. Und Sie haben auch noch nichts dazu gesagt, ob es wirklich effektiv ist und etwas bringt, mal abgesehen davon, dass man genügend Personal hat. Aber ist dieses Personal qualifiziert? Kann man es entsprechend qualifizieren? Und wie viel kostet es letztlich so, dass es sich tatsächlich lohnt? Vielleicht lohnt es sich ja sehr viel mehr, in Fachkräfte auch in der Bundeswehr zu stecken, Geld?
Also die Bundeswehr ist ein attraktiver Arbeitgeber, aber ich habe es vorher schon gesagt, die auch im Wettbewerb steht. Und wir verändern ja nicht das Modell. Wir kehren nicht zurück zur alten Wehrpflichtarmee, in der ein großer Teil der Dienstposten mit Wehrpflichtigen besetzt war, sondern wir haben eine Profiarmee. Wir haben aber auch zum einen den Bedarf, dass wir da Nachwuchs erzeugen, und es geht zu einem Teil über einen Wehrdienst, in dem junge Menschen mit dem Berufsbild, mit dem Arbeitgeber Bundeswehr in Berührung kommen. Aber wir brauchen auch in der Reserve Menschen, die militärisch ausgebildet sind. Im Übrigen, in einem Krisenfall, muss ich persönlich sagen, ist es mir lieber, ich habe eine militärische Ausbildung, als wenn ich keine habe. Und wir sehen ja in der Ukraine, dass man sich dem Ganzen nicht entziehen kann. Also auch der sagt, ich will mich verweigern, ich will mit dem nichts zu tun haben, das ist alles weit weg. Es kann trotzdem die Rakete im Nachbarhaus oder in der eigenen Wohnung einschlagen. Insofern ist es für uns alle besser, wenn mehr Menschen militärisch ausgebildet sind. Und diesen Beitrag, dieses Angebot machen wir mit dem neuen Wehrdienst.
Herr Pellmann, wird da auch eine bestimmte Angst geschürt?
Also es gibt ja berechtigte Sorgen und Ängste aufgrund der globalen Situation, die wir weltweit haben. Das sollten wir sehr ernst nehmen. Ich halte es aber mit einem, so wie Sie es gerade gemacht haben, sehr plakativen Hinweis, dass ins eigene Haus in Deutschland, so interpretiere ich es, eine Rakete einschlägt. Da nützt mir auch eine militärische Ausbildung wenig bis gar nichts, das zu verhindern. Und wir sollten zumindest so ehrlich miteinander umgehen, dass sollte ein NATO-Staat angegriffen werden, also entweder das Nachbarland Polen oder Deutschland, dann hätten wir den Bündnisfall. Wenn man sich die Situation von NATO-Soldatinnen und Soldaten anschaut und das, was militärisch dort drin steckt, sind wir bei einem Zigfachen von dem, was als potenzielle Bedrohungslage aus dem Osten kommt.
Also Sie sagen, wir sind gut genug gerüstet, ja, ist Ihre Antwort. Das heißt, wir brauchen nicht
schon mehr als genug.
Also da dürfen wir jetzt nicht die Statistik auf dem Papier heranziehen, weil es geht dann schon um die Fakten, die wir in der realen Welt haben. Und da sehen wir, dass Deutschland in einer zentralen Rolle ist. Wir konnten uns Jahrzehnte auf andere verlassen. Und jetzt müssen sich andere auf uns verlassen. Und da sind wir nicht da, wo wir sein müssen. Mit den Fähigkeiten, die wir ausbauen müssen, mit neuen Technologien und auch in der Quantität und eben auch mit dem Personal. Und es geht letztendlich, muss man bei der Frage auch einbeziehen, dass sich die Amerikaner aus Europa zurückziehen werden. Und deswegen hilft die Gesamtsumme in der Statistik überhaupt nichts, sondern die reale Situation in Europa ist, dass wir für unsere eigene Sicherheit sorgen müssen. Und da hat Deutschland eben die zentrale Rolle. Und deswegen ist der Aufwuchs und die Investitionen absolut notwendig.
Was denken Sie, Herr Schwenicke, wie das jetzt weitergeht? Wird sich auch in der Diskussion in der Gesellschaft da etwas verändern? Also, oder wie kriegt man das hin, dass mehr Menschen sich das auch das Gefühl haben, ja, ich muss da auch meinen Part beitragen?
Tja, ich bin da auch, muss ich Ihnen leider sagen, wenn ich Ihnen beiden zuhöre, nicht sehr optimistisch. Denn ich würde es mir, wie gesagt,
sehr erfolgreichen Influencer,
ja, Herr Schwenicke, dass dieses Bewusstsein noch nicht hinreichend da ist. Und nochmal, niemand wünscht sich das. Niemand wünscht sich die Notwendigkeit, eine bessere Wehrhaftigkeit an den Tag legen zu können. Ich auch nicht übrigens. Aber wir werden da nicht drum herum kommen, diesen Realitäten ins Auge zu sehen. Wladimir Putin hat uns 20 Jahre eingelullt und eingeseift. Und jetzt
steht er vor unserer Tür.
Naja, so gut wie. Ja, so gut wie. Ja. Und ich möchte nicht in der Situation sein, dass wir dem nicht schon sozusagen durch die pure Existenz von hinreichend Personal und Bewaffnung klar machen, überlegt ihr das besser nochmal. So. Und in diesem Zustand sind wir leider nicht. Und mental leider auch nicht. Das ist mein Problem, was ich mit Ihrer Position auch habe, Herr Pellmann.
Aber alle Untersuchungen zeigen doch, dass Europa insgesamt genügend gerüstet ist.
Nein, wer sagt denn das, Frau Mika? Nein, ich weiß nicht, welche Untersuchungen Sie da... Nein.
Die Einsatzbereitschaft nicht, wir haben das Material in der Breite nicht. Die Bundeswehr hat überall da einen guten Job gemacht,
wo sie im Einsatz war. Ich habe nicht von Deutschland geredet.
Aber wer übernimmt denn Verantwortung und wer bringt auch die Größenordnung mit, die wir brauchen? Da sind Lettland, Litauen, Estland, die sind von den Prozentzahlen her, von der Statistik her super unterwegs, aber am Schluss rein quantitativ sind es ein paar tausend Soldaten. Und da können Sie dann die Rechnung in ganz Osteuropa machen. Am Schluss kommt es besonders auf Deutschland an und das ist unsere Aufgabe.
Weil die ganzen anderen Bündnispartner in der NATO nicht zur Verfügung stehen?
Nein, aber weil auch jemand vorangehen muss.
Das ist aber was anderes. was Sie jetzt sagen.
Naja,
das ist etwas ganz anderes.
Das ist nichts anderes, weil wir eine wirtschaftliche Größe und eine Größe unseres Landes haben, die auch Verantwortung mit sich bringt und die auch mit sich bringt, dass unsere Streitkräfte in einer entsprechenden Größe, die zu unserer Wirtschaftskraft auch passt, dann auch vorhanden sind. Weil am Schluss gilt auch hier, die stärksten Schultern müssen am meisten Last tragen.
Herr Erndl, selbst der Chef von SIPRI, dem schwedischen Forschungsinstitut, Friedensforschungsinstitut, sagt, okay, angesichts der jetzigen Bedrohungslage kann man darüber reden, dass man überall noch mehr Geld in Rüstung stecken muss. Aber er hat explizit betont, bei der letzten Untersuchung, es geht darum, das konzertiert in Europa zu machen, und zwar gemeinsam, und um gemeinsame Strukturen aufzubauen und auf diese Weise auch natürlich Geld effektiv einzusetzen.
Da spricht er überhaupt nichts dagegen. Machen wir zum Beispiel
mit dem European... Aber Sie reden die ganze Zeit davon, Deutschland muss vorangehen, statt zu sagen, wir kümmern uns darum, dass wir das gemeinsam machen.
Machen wir zum Beispiel mit dem European Sky Shield und vielen auch gemeinsamen Rüstungsprojekten, die wir mit Partnern machen. Also das ist ja keine Frage.
Herr Pellmer, was denken Sie, wie das jetzt weitergeht und wie sehr belastet das auch die Arbeit im Parlament?
Also ich gehe davon aus, dass die Koalition sich auf was auch immer am Ende einigen wird. Es wird einen geeinten Vorschlag geben und ich glaube, es ist der erste Schritt, und ob es das Losverfahren oder ein anderes Zufallsverfahren ist, wir werden wahrscheinlich 2027 die Wiedereinführung der Wehrpflicht bekommen. Das hat ja zumindest, wenn ich den Worten Ihres Kanzlers folgen sollte, der gesagt hat, Deutschland muss wieder die führende Rolle in der Militarisierung auch in Europa vorangehen und übernehmen. Dann sage ich, eine führende Rolle übernehmen. Das ist genau der Duktus, wo die politische Diskussion hingeht. Ich weiß nicht, wie verlässlich Sozialdemokratie ist und ob das, eingangs hatten Sie von Fußfesseln gegenüber dem Verteidigungsminister gesprochen, ob die halten werden oder ob es dann am Ende den Durchmarsch für mehr Militarisierung gibt. Und wir sagen ganz klar, das ist der falsche Weg.
Und wenn es eine Wehrpflicht gäbe, gäbe es ja auch dann die Möglichkeit zu verweigern und auch wieder einen Zivildienst.
Das steht im Grundgesetz.
Ja, genau. Und Sie selber haben ja auch Zivildienst geleistet. Würden Sie sagen, das war eine vertane Zeit?
Es hat mich in meinen Studienbedingungen ein Jahr zurückgeworfen, weil ich ein Jahr später anfangen konnte. Ich habe trotzdem die Zeit. Ich habe in einem Kinderheim für schwerst mehrfach behinderte Kinder und Jugendliche gearbeitet. Es hat für meinen weiteren Lebensweg einiges mitgegeben. Das habe ich zumindest so auch wahrgenommen und hat auch mit dazu beigetragen, dass ich dann später in dieser Richtung Lehrer geworden bin. Und dennoch, ich hätte auch der Gesellschaft ein Jahr eher schon was geben können und nicht mich zurückgezogen und einem Zwangsdienst ein Jahr meines Lebens verschenkt.
Ist das der Punkt, also was gebe ich dem Land zurück? Ist das so etwas, worum es eigentlich geht, Herr Erndl, dann?
Naja, zurückgeben, also ich habe mit dem Geben, was heißt geben? Am Schluss ist es eine Aufgabe unserer Gesellschaft, die Sicherheit, die äußere, auch sicherzustellen. Und deswegen kann ich dem Begriff Zwangsdienst wirklich wenig abgewinnen, weil es am Schluss eben nicht irgendwelche anonymen Gestalten sind, die das irgendwo fernab der Heimat bewerkstelligen, sondern es ist eine Aufgabe von uns allen. Und entweder wir finden genügend, die das freiwillig machen, oder wir als Politik haben die Aufgabe, dann eben Mechanismen aufzustellen, die sicherstellen, dass wir eine funktionierende Bundeswehr haben. Mhm. Ist auch das Gebot im Grundgesetz. Der Bund stellt Streitkräfte zur Verteidigung auf. Das heißt, es muss auch funktionieren. Und das ist das, an dem wir am Schluss gemessen werden.
Ja, aber es bleibt ein gefährlicher Dienst. Und wenn man sieht, es sind natürlich auch deutsche Soldaten in Auslandseinsätzen gestorben. Und da wird aber nicht so viel drüber gesprochen. Ist das auch ein Punkt, dass man das eigentlich
Ja, aber wenig im Kontext Wehrdienst kann man das natürlich ansprechen, weil auch der Bündnisfall einer ist, der jetzt nicht 0,0% Wahrscheinlichkeit hat, aber in erster Linie ist Wehrdienst eine Sache für die Landesverteidigung und für den Aufbau der Reserve. Mhm. Und die Soldatinnen und Soldaten, die leider in Auslandseinsätzen ihr Leben verloren haben, waren Zeit- und Berufssoldaten. Es wird kein Wehrpflichtiger in Auslandseinsätze geschickt. Es ist ein Grundsatz, an dem wir festhalten müssen.
Mhm. Herr Schwendig, was denken Sie?
Habe ich ja fast wortgleich eingangs auch gesagt. Ja. In Afghanistan war kein einziger Wehrdienstleister, außer er hat gesagt, ich möchte das gerne machen. Diese Fälle gab es natürlich.
Ja. Aber ganz kurz noch zum Schluss, was denken Sie, kriegen wir das Gesetz? Wird die Koalition sich da
finden? Der Freiwilligendienst wird nicht reichen und wir werden am Ende, da bin ich dann sogar einer Meinung, nur mit unterschiedlicher Begeisterung mit Herrn Pellmann, es wird die Wehrpflicht kommen müssen, ja.
Und deswegen haben wir ja die Denkaufgabe gemacht, eben genau die Strukturen dafür schon vorzubereiten.
Wir sind gespannt und werden da sicher noch öfter drüber sprechen. Vielen Dank, Herr Erndl, Herr Schwennecke, Herr Pellmann und Frau Mika. Vielen Dank Ihnen fürs Zuschauen. Morgen schauen wir nochmal auf den US-Präsidenten, Dealmaker Trump. Was ist seine Strategie? Seien Sie wieder dabei. Bis dann. Tschüss.